Ihr lieben Schwestern und Brüder, so habe ich euch selten angeredet, ne? Ist aber heute mal wichtig. Ihr lieben Schwestern und Brüder, freut ihr euch auch so wie ich, dass wir uns wiedersehen nach der Sommerpause? Eigentlich war die gar nicht so lange, ne? Es waren 3 Sonntage, wo wir uns nicht getroffen haben. Und einige habe ich in der Zeltstadt gesehen, einige habe ich in der Hausgemeinschaft gesehen. Und trotzdem schön, dass wir jetzt alle zusammen sind. Weil ich Gemeinschaft vermisst habe, will ich genau über dieses Thema reden. Und auch natürlich, weil es Gott ein wichtiges Thema ist. Die Bibelstelle, die ich unter anderem auslegen will, steht im 2. Kapitel der Apostelgeschichte, sind die Verse 42 bis 47 und ich lese sie aus der Hoffnung für alle. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl, wörtlich steht da, sie brachen das Brot, und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Der erste Vers, also Vers 42, lautet: Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Dieser Vers zeigt, dass die Apostel ihrem Auftrag nachkamen. Jesus hat all seinen Nachfolgern den sogenannten Missionsbefehl gegeben, den wir am Ende des Matthäusevangeliums lesen. Geht hinaus in die Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Wörtlich, macht alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Hier in der Apostelgeschichte lesen wir nun, dass die frisch Bekehrten sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen ließen. Das heißt, sie haben sich regelmäßig belehren lassen. Und das bedeutet, dass die Apostel regelmäßig gelehrt haben. Vers 46 verrät uns, wie regelmäßig das war. Täglich. Jeden Tag haben sie sich im Tempel und in den Häusern getroffen. Und die Apostel haben das gemacht, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ich denke, dass da 2 unterschiedliche Arten von Lehre waren. Im Tempel wurde die Schrift, also das Erste Testament, ausgelegt. Die Apostel haben belegt, warum Jesus der Messias ist, auf den alle gewartet hatten. Sie konnten anhand der Schrift darlegen, dass und wie Jesus genau die Prophezeiungen erfüllt hat, die über den Messias, den erhofften Retter, gesagt wurden. Jesus hat in den 3 Jahren, in denen er mit seinen Jüngern unterwegs war, immer auch im Tempel gepredigt, hat die Schrift ausgelegt, hat mit den Jüngern diskutiert, hat ihre Fragen beantwortet. Sie haben ihn mit Rabbi angesprochen, das heißt Meister oder Lehrer. Jetzt in der Situation, wo dieser Text steht, ist Jesus wieder beim Vater und seine Jünger kommen dem Auftrag nach, alles zu lehren, was er ihnen beigebracht hat. Das sind zum einen die Predigten, die geistlichen Impulse im Tempel. Jesus war mit seinen Jüngern ja aber auch immer bei den Menschen. Er ist ja Menschen begegnet, bei der Arbeit, in ihren Häusern, am Brunnen, wo auch immer, da wo Menschen waren, dort war Jesus. Und er hat Dämonen ausgetrieben, er hat geheilt, er hat sogar Tote wieder auferweckt. Und er hat seinen Jüngern gezeigt, was es heißt, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen oder sogar schon da ist. Denn das war seine Hauptbotschaft. Das Reich Gottes ist nah, kehrt um und wendet euch zu Gott. Er hat ein Gnadenjahr ausgerufen. Und da bei diesen Begegnungen mit den Menschen in ihren Häusern, auf den Straßen, am Brunnen, da wurde es ganz praktisch. Da hat Jesus vorgemacht, wie für Heilung gebetet werden kann, wie Blinde das Augenlicht wiederbekommen, wie Dämonen ausgetrieben werden. Ich lese uns ein Beispiel aus Matthäus 20 vor, die Verse 29 bis 34. Als Jesus und seine Jünger die Stadt Jericho verlassen wollten, zog eine große Menschenmenge mit ihnen. Zwei blinde Männer saßen an der Straße. Als sie hörten, dass Jesus vorüberkam, riefen sie laut: Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Die Leute fuhren sie an, sie sollten still sein. Aber die Blinden schrien nur noch lauter: Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Da blieb Jesus stehen, rief sie zu sich und fragte: Was soll ich für euch tun? Herr, flehten ihn die Blinden an, wir möchten sehen können. Jesus hatte Mitleid mit ihnen und berührte ihre Augen. Im selben Augenblick konnten sie sehen und sie folgten ihm. Hier lehrt Jesus ein Prinzip. Er ruft die beiden Blinden zu sich und fragt sie erstmal, was sie denn von ihm wollen. Ich bin mir sicher, er wusste, dass die sehen können wollen. Ja, das wusste der. Das war auch irgendwie ja eigentlich klar, ja, dass die, wenn sie blind sind und nach ihm rufen, dass sie wieder sehen wollen. Aber hier zeigt sich eben Jesus dienende und demütige Haltung. Er kommt nicht als der Herrscher, der alles weiß und alles kann und sagt, ja, klar, wollt ihr sehen und mache ich hier mal, sondern er dient und er fragt erstmal, was möchtet ihr? Und erst dann hat er ihre Augen berührt und sofort konnten die beiden sehen und das wiederum führte dazu, dass sie ihm nachfolgten. Also, wie macht man Jünger? Man dient Menschen, fragt sie, was sie brauchen, lässt Gott den wunden Punkt berühren und heil werden. Das war ein Beispiel. An anderen Stellen hat Jesus es anders gemacht, immer in Abhängigkeit davon, wie der Heilige Geist es ihm eingegeben hat. Und dann hieß es, zugeschaut und mitgebaut. Da die Jünger ja von morgens bis abends mit Jesus zusammen waren, haben sie immer hautnah miterlebt, was Jesus gemacht hat und wie er es gemacht hat. Und als sie genug Erfahrung hatten, da hat Jesus sie losgeschickt zum Trainieren und hat gesagt, so, jetzt seid ihr dran. Ja? Geht raus und predigt das Reich Gottes und heilt die Kranken und treibt die Dämonen aus. Geht aber immer zu zweit. Geht in Gemeinschaft. Und bei der Rückkehr gab es dann die Feedbackgespräche, ja, was lief nicht, was habt ihr für Erfahrungen gemacht und so weiter. Und dann hieß es weiter trainieren, weiter beobachten, weiter Fragen stellen und wieder losgehen, selber machen. Diese Art Lehre hat im Tempel nicht stattgefunden. Das war bei den Menschen mitten im prallen Leben. Denn es gibt Dinge, die lassen sich nicht über Theorie lernen, ja, die gehen nicht über den Verstand. Wenn ich euch zeige, wie man schwimmt, ja, und hier irgendwelche wilden Bewegungen mache, davon lernt ihr nicht schwimmen. Ihr müsst ins Wasser. Ja? Autofahren ist dasselbe. Ich kann das erklären, wie das geht, aber man muss es machen und üben. Und sonst geht es nicht. Und das ist einer der wichtigen Gründe, warum wir abwechselnd Hausgemeinschaftstreffen und Gottesdienste hier in den Glasbläserhöfen haben. Es ist auf Dauer nicht sinnvoll, in Hausgemeinschaftstreffen einen Gottesdienst im Kleinformat zu feiern, sondern wir sollten die Hausgemeinschaftssonntage nutzen, an denen wir im kleineren Kreis zusammenkommen, um Sachen zu trainieren. Im Missionsbefehl in Matthäus 28 heißt es, lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Alles, alles sollen sie befolgen. Alles soll gelehrt werden. Also sowohl die Predigt im Tempel, die Auslegung der Schrift, als auch das Austreiben von Dämonen, das Wirken von Wundern, die Heilung und die Wiederherstellung. Alles. Wer sich zu Gott bekehrt, bekommt durch Jesus ein neues Leben. Dieses Leben sieht anders aus als das bisherige. Ich komme in eine neue Gemeinschaft, in eine neue Familie und ich lerne neue Dinge. Die ersten Christen hatten ganz enge Gemeinschaft. Jeden Tag haben sie zusammen gegessen, das Abendmahl gefeiert, gebetet und Neues gelernt und trainiert. Jeden Tag. Mich erinnert das an das Prinzip der anonymen Alkoholiker. Wenn jemand ganz frisch trocken geworden ist und klug genug ist, in so eine Selbsthilfegruppe zu gehen, der kriegt gesagt, die ersten 90 Tage 90 Meetings. Ja? Die ersten 3 Monate gehst du jeden Tag in ein Meeting. Das hilft einfach, um erstmal Fuß zu fassen in diesem neuen, nüchternen Leben. Und dass die Urgemeinde nicht von den anonymen Alkoholikern, sondern die AAs von der Urgemeinde abgeguckt haben, das verstehen sie ja wohl von selbst. Die ersten Christen haben also in einer Intensität Gemeinschaft gehabt, wie wir das gar nicht kennen. Sie kümmerten sich ganz stark umeinander. Und das konnten sie, weil sie so viel zusammen waren, dass sie sich gut kannten. Sie wussten, wer welche Not hatte. Und entsprechend haben sie auch mal persönlichen Besitz aufgegeben, um jemandem finanziell zu helfen. Sie kannten sich auch gut, gut genug, um beurteilen zu können, wer die Gaben und den Charakter hatte, ein Leiter zu werden. Die 12 befahlen den Mitgliedern der Gemeinde in Jerusalem, Männer zu wählen, die einen guten Ruf haben und voll des Heiligen Geistes und Weisheit sind. So steht es in Apostelgeschichte 6. Im ersten Brief an Timotheus lehrt Paulus im 3. Kapitel Folgendes. Wer eine Gemeinde leiten will, der strebt damit eine schöne und große Aufgabe an. Allerdings muss ein solcher Mann ein vorbildliches Leben führen. Das heißt, er soll seiner Frau die Treue halten, maßvoll und besonnen sein und keinen Anstoß erregen. Ihn muss Gastfreundschaft auszeichnen und er soll andere gut im Glauben unterweisen können. Außerdem darf er weder ein Trinker sein, noch gewalttätig oder streitsüchtig. Vielmehr soll er freundlich und friedfertig seine Arbeit tun und nicht am Geld hängen. Er soll verantwortungsbewusst für seine Familie sorgen, sollen ihn achten und auf ihn hören. John Wimber schreibt in so einem kleinen Büchlein, das heißt Gemeinschaft im Reich Gottes, dazu, dass diese Kriterien zeigen, dass sich die frühen Christen nicht nur von der Teilnahme an religiösen Veranstaltungen her kannten, sondern auch in einer Vielfalt von Situationen im täglichen Leben, zu Hause, bei der Arbeit, in Freundschaften. Sie beobachteten sich gegenseitig, wie sie mit und ihrer Freizeit umgingen. Und nur so, sie sich gut genug, um sagen zu können, ja, das ist ein Mensch, der diese Kriterien erfüllt, die ein Leiter haben sollte. Und dieses Leben miteinander zu teilen, das bedeutete nicht nur Hilfe, Gaben und Güter zu teilen, sondern auch Probleme. Die persönlichen Schwächen der Mitglieder, Versuchungen und Sünde, das waren keine Privatangelegenheiten. Menschen, die sich oft gegenseitig zu Hause besuchen, zusammen essen und sich in praktischen Nöten untereinander kümmern, die können nicht gleichzeitig ihre Privatsphäre als einen unantastbaren Bereich sehen. Das tun aber viele westliche Christen heute. Das Zweite Testament aber stellt vielmehr eine Gemeinschaft von Christen dar, die sich gegenseitig ermutigen und durch die Schwierigkeiten im christlichen Leben helfen. Einer trage des anderen Last. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Galater 6. Wir werden gleich im Anschluss an die Predigt Abendmahl feiern. Dabei sollten wir uns daran erinnern, dass der Kern von Jesus' Opfertod darin besteht, dass wir mit Gott und untereinander Gemeinschaft haben können. John Wimber schreibt weiter, in der frühen Kirche halfen verbindliche Gemeinschaften, Christen vor den zerstörerischen Einflüssen der nichtchristlichen Kultur zu schützen. Darum waren sie stark, wenn sie in die Welt hinausgingen, um das Reich Gottes zu verkündigen und sichtbar darzustellen. Die meisten westlichen Christen erleben diese Art von gemeinschaftlichem Christentum nicht. Stattdessen fördert die Gemeinde oft noch den modernen Individualismus. Der Individualist versucht, seine Unabhängigkeit immer weiter auszubauen. Im Gegensatz dazu leben biblische Christen das in der Schrift beschriebene Ideal der Unterordnung unter Gott und der gegenseitigen Verbindlichkeit mit Brüdern und Schwestern. Wir sind voneinander abhängig, weil keiner alles allein kann. Das Verständnis vom Leben als Leib Christi geht über den Besuch von Gottesdiensten und Bibelstunden hinaus. Es umfasst den Auftrag, Aufbau tragfähige Beziehung aufzubauen zwischen Brüdern und Schwestern. Und das ist ein vollmächtiges Zeugnis vor der Welt. Die Einheit von Christen, eine öffentliche Darstellung der Liebe Gottes, muss evangelistische Wirkung haben. Sogar Heiden werden die Liebe der Christen untereinander erkennen. Die frühen Christen sahen sich als einen neuen Menschen an. Dieses Selbstverständnis schuf neue Beziehungen untereinander. Alte Barrieren wurden überwunden. Juden und Heiden, Männer und Frauen, Sklave und Freie, alle fanden sich in Christus zusammen. Und diese neuen Beziehungen untereinander wurden als Brüder und Schwestern bezeichnet. Das ist der meistgebrauchte Ausdruck für Christen im Zweiten Testament. Immer wieder ermahnten die Apostel die Christen, sich untereinander mit brüderlicher Liebe zu lieben. Und dieses Geschwistersein, das war konkret und real, nicht irgendwie so ein sentimentales Empfinden. Die Bedeutung von Bruder oder Schwester wurde auf dem Hintergrund der brüderlichen Beziehung unter dem ersten Bund gesehen. Die Menschen im Volk Israel hatten als Mitglieder eines Volkes besondere Verantwortung füreinander. Diese Verantwortlichkeiten werden in den Mosebüchern beschrieben. Bruder zu sein bedeutete, dass man eine konkrete Pflicht hatte, sich gegenseitig um die materiellen Bedürfnisse des anderen zu kümmern und einander zu dienen. Die Sorge für die materiellen Nöte des anderen wurde als wichtiges Element in der Gemeinschaft im Reich Gottes angesehen. Das wird auch in Abschnitten wie im 1. Johannes 3, Verse 16 bis 18 deutlich. Da steht: Wie sehr Christus uns liebt, haben wir daran erkannt, dass er sein Leben für uns opferte. Ebenso müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister hinzugeben. Denn wie kann Gottes Liebe in einem Menschen sein, wenn dieser die Not seines Bruders vor Augen hat, sie ihm aber gleichgültig ist? Und das, obwohl er selbst alles hat, was er zum Leben braucht. Die Urgemeinde verpflichtete sich zu Gemeinschaft und Brotbrechen und Gebet. Gemeinschaft ist dabei eindeutig Segen, keine Last. Dass die Versorgung in materiellen Nöten ein wichtiger Bestandteil des christlichen Lebens der Urgemeinde war, das zeigt sich auch darin, dass täglich für die Armen in der Gemeinde in Jerusalem gesorgt wurde. Und dass diese Verantwortung der brüderlichen Fürsorge nicht nur für die Gemeindemitglieder in der eigenen Stadt galt, sondern auch darüber hinaus. Denn es wurde in Griechenland und Kleinasien gesammelt, als in Jerusalem Hungersnot war. Und dann haben die Geschwister von dort in Jerusalem unterstützt. Die Situation der heutigen Gemeinden in der westlichen Welt ist völlig anders als die der neutestamentlichen Gemeinden, oder? Die meisten Verpflichtungen der Gemeindemitglieder untereinander sind sehr beschränkt. Man erfüllt bestimmte Funktionen, verfolgt bestimmte Regeln, unterstützt bestimmte Projekte. Das aber entspricht keineswegs den Maßstäben des Ersten Testaments. In der Vineyard-Bewegung sind wir an diesen Maßstäben schon etwas dichter dran. Und ich finde, auch in unserer Gemeinde sind wir gar nicht so schlecht, was das Mittragen finanzieller oder auch sonst geschwisterlicher Art anbelangt. Dennoch wünsche ich mir noch mehr. Das griechische Wort Koinonia wird meistens mit Gemeinschaft übersetzt. Es bedeutet aber eigentlich genauer Gemeinschaft durch Teilhabe. Im Zweiten Testament wird es regelmäßig dafür benutzt, um sowohl die Eingliederung in Jesus Christus durch Taufe und Abendmahl zu beschreiben, als auch die dadurch bestimmten Beziehungen innerhalb der Gemeinde zu beschreiben. Wir haben Gemeinschaft in den Hausgemeinschaften. Wir haben Gemeinschaft hier. Wir haben Zweier- und Dreierschaften. Wir haben Dienstgemeinschaften. Wir haben viel, wo wir Leben teilen. Und trotzdem ist meine Vision, dass es noch viel mehr ist. Täglich haben sie sich getroffen, ja? Und alle wussten voneinander, haben sich unterstützt, haben sich gegenseitig geholfen und kannten auch die Stärken und wo Leute sich Potenzial entfalten können. Und ich wünsche mir, dass wir wachsen, dass wir dieses Ziel vor Augen haben, dass wir noch viel mehr dieser Urgemeinde ähnlich werden, in der wir wirklich Leben teilen und miteinander unterwegs sind, ein gemeinsames Ziel haben, nämlich Menschen vor Gott zu bringen, sie mit Jesus bekannt zu machen und ja, sie Gottes Liebe erfahren zu lassen. Und wie gesagt, ich finde, wir sind schon auf einem guten Weg, auch diese abwechselnd Hausgemeinschaft und Gottesdienst hier, ist alles ein Teil davon, aber da kann noch was wachsen. Seid ihr mit dabei? Amen.